die Szene der Lebensschützer näher zu beleuchten. Aber ich werde auch über Abtreibung an sich reden. Mir ist es wichtig, Abtreibung als Thema auch aus dem privaten Raum wieder etwas in die Linke reinzutragen und auch mehr zu einer Auseinandersetzung mit dem Thema anzuregen. Ich beleuchte nur den süddeutschen Kontext, weil nur dort kenne ich mich aus. Und wenn ihr die Situation anderer Länder wissen wollt, dann müsst ihr bei Sarah Diehl auf die MySpace-Seite schauen. Sarah Diehl ist eine der wenigen Linken, die sich mit dem Thema Abtreibung schon seit langem befasst und gute Filme gemacht hat, die ihr bei ihr auf der Homepage kaufen oder runterladen könnt. Ich sage immer Abtreibung, weil man könnte eigentlich auch das Wort Schwangerschaftsabbruch verwenden. Wo liegen die Unterschiede? Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich viel konkreter. Dort ist ja im Wort schon enthalten, was denn abgebrochen wird, nämlich eine Schwangerschaft. Abtreibung ist ein Begriff, der in den Kämpfen um den Paragraph 218 im deutschen Strafgesetzbuch immer verwandt wurde, aber oft nur von der uns gegenüberliegenden Seite, also von der Gegenseite mit seinem Art stigmatisierenden Charakter. Die Frauenbewegung früher und ich heute denken aber, dass wir den Begriff auch neu definieren können von uns, also Abtreibung durchaus positiv zu besetzen, von seinem Stigma zu lösen, sodass am Ende vielleicht eine Situation geschaffen werden kann, in denen Abtreibung für Selbstbestimmung und Autonomie steht. Rechtlich gesehen ist es in Deutschland übelst, also im Vergleich zu anderen Ländern. Der Paragraph 218, der den Schwangerschaftsabbruch zum Thema hat, der steht nun mal im Strafgesetzbuch. Und damit ist Abtreibung, wenn sie nicht im Rahmen der Ausnahmegesetze und Ausnahmeregelungen stattfindet, nach wie vor eine Straftat, was ich einen Skandal finde. Mit der Zwangsberatungsregelung wird dazu ein hoher Aufwand getrieben, um Frauen in ihren Entscheidungen zu kontrollieren. Gucken wir uns mal den Paragraph 218 an, die rechtliche Situation und die Kämpfe, die es bisher gegeben hat. In der DDR gab es ab 1972 eine Fristenlösung ohne Beratungszwang. In der Bundesrepublik dagegen galt in den 70er Jahren noch die Fassung des Paragraph 218 aus der Weimarer Republik. Abtreibung konnte bis 1972 mit 5 Jahren Zuchthaus bestraft werden. Im Zuge der neuen Frauenbewegung hat sich dann eine Bewegung gegen den Paragraph 218 rausgebildet. Ganz bekannt ja auch mit der Aktion auf dem Stern-Titelblatt, wo 300 berühmte und weniger berühmte Frauen zumindest behauptet haben, sie hätten abgetrieben, also eine Straftat begangen. Aber es hat sich damals, ziviler Ungehorsam hat funktioniert, keine Staatsanwaltschaft bereit gefunden, die Frauen zu verfolgen. 1974, also nur 2 Jahre später, hat der Bundestag daher eine neue Fassung des Gesetzes beschlossen. Es war sozialliberale Koalition und danach galt eine relativ liberale Regelung, nämlich eine Fristenlösung. 1975 hat das Bundesverfassungsgericht dieses recht liberale Gesetz allerdings wieder kassiert und die Begründung ist, also Wahnsinn, da heißt es, Zitat, es handle sich um im Mutterleib entwickelndes Leben und dieses Leben steht als selbstständiges Rechtsgut unter dem Schutz der Verfassung. Also zum ersten Mal hat das Bundesverfassungsgericht also vom Embryo als Leben gesprochen, dem dann ein selbstständiges Rechtsgut wie eine Person, wie einem Mensch zukäme. Und seither geht das Bundesverfassungsgericht auch in allen Entscheidungen von einer Austragungspflicht der Schwangeren aus. Also einer prinzipiellen Pflicht, dass Frauen Kinder kriegen müssten. 1976 wurde eine neue Fassung des Paragraph 218 verabschiedet. Jetzt wurde wieder die Haftstrafe eingeführt, nämlich 3 bis 5 Jahre. Allerdings gab es 4 indikationsgestützte Ausnahmen. Die medizinische Indikation, die kriminologische, die eugenische und eine Notlagenindikation. Und diese Fassung, die ist ja bekannt, die hat bis 1992 bestanden. Jetzt musste die DDR angegliedert werden, dort hat die Fristenlösung gegolten. Und jetzt war es notwendig, eine neue Regelung zu finden. Und im Bundestag begann eine Debatte. Denn erstmal wurde im Bundestag eine Fristenregelung mit Beratungspflicht beschlossen. Also sagen wir mal so eine komische Regelung, also eine sehr liberale Fristenregelung. Also innerhalb der ersten 12 Wochen ist alles legal, allerdings die Frauen schon eines Beratungszwangs unterworfen. Leider kam jetzt schon wieder das Bundesverfassungsgericht und hat diese recht liberale Regelung wieder gestoppt. Gelassen von dem Gesetz hat sie nur die einzige Zwangsregelung, nämlich die Beratungspflicht. das ist gelassen worden. Die Fristenregelung ist wieder einkassiert worden, deswegen musste wieder ein Gesetzgebungsverfahren im Bundestag durch. Und 1995 wurde das heute gültige Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz verabschiedet. Und da heißt es, in § 218, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe bestraft. Und dann gibt es einen § 218a, der führt 3 sogenannte Straffreistellungsgründe auf. In den ersten 12 Schwangerschaftswochen ist es straffrei, aber rechtswidrig, wenn man sich einer Zwangsberatungsregelung unterwirft. Und gerechtfertigt, also nicht nur straffrei, ist ein Abbruch nur bei medizinischer oder kriminologischer Indikation. Medizinische Indikation ist die Gefahr für das Leben der Mutter und die kriminologische Indikation die Situation nach Vergewaltigung. Die Entscheidung bleibt jetzt allerdings nicht bei der Frau, ob sie abtreiben will, darf oder so, sondern beim Arzt oder der Ärztin. Die müssen nämlich jetzt entscheiden, ob ein Abbruch angemessen ist. Und erst vor einer Woche hat der Bundestag nochmal einen Gesetzeszusatz verabschiedet, der die Beratungsregelung bei Abtreibungen nach der 12. Woche nochmal verschärft. Wir haben also eine Situation, in der der Zugang zur Abtreibung weitgehend staatlich und institutionell geregelt ist und eigentlich der konservativ-patriarchale Normenrahmen noch gilt. Und die Zwangsberatung, die hat auch noch ein paar interessante Details. Dort dürfen Frauen nämlich eigentlich nicht ihre wahren Gründe angeben, nämlich dass sie ja zum Beispiel einfach keine Kinder wollen, sondern müssen eine dieser Notlagen jetzt eben mal vorgeben. Die Möglichkeit, einfach keine Kinder zu bekommen, ist in Deutschland offensichtlich nicht vorgesehen. Den Abtreibungsgegnern reicht das alles gar nicht. Sie wollen dieses Gesetz, das ich hier gezeigt habe, verschärfen. Sie wollen Abtreibung in jedem Fall restlos verboten haben und bestraft wissen. Immer wieder versuchen sie, Vorstöße in diese Richtung zu unternehmen. Einer, der noch abgewehrt werden konnte, war um die Jahrtausendwende, als das Medikament zur Einleitung eines Schwangerschaftsabbruchs Mifegyne auf dem deutschen Markt zugelassen wurde. Eine kleine Debatte hat es ja jetzt auch anlässlich der sogenannten Spätabtreibung in den letzten Monaten gegeben. Doch wer agitiert denn dort von rechts? Sie nennen sich Lebensschützer und im Namen des Lebens verbreiten sie allerdings Angst und Schrecken. Sie attackieren regelmäßig Frauen, die abtreiben wollen. Sie terrorisieren Ärztinnen und Ärzte, die Frauen helfen wollen. Mehrere Ärzte wurden in den USA ermordet. Die Lebensschützer sind von gnadenloser Selbstgerechtigkeit und die anmaßen sich halt über das Leben von Frauen verfügen zu können. Es sind oft Schreihälse, die vor Abtreibungskliniken, Beratungsstellen oder Arztpraxen stehen, die man sieht, aber wenig wahrgenommen wird, deren gut organisiertes Machwerk in der Gesellschaft. Sie haben Repräsentantinnen und Repräsentanten an vielen Punkten der Bundesrepublik gut eingerichtet, also beispielsweise in den Kirchen, in den Parteien, in der Umweltbewegung, in der Justiz und in der Ärzteschaft. Um mal ein bisschen Gefühl für ihre Ideologie zu geben. 1992 ist eine Frau bei einem Verkehrsunfall in Erlangen schwer hirnverletzt worden und hirntot in die Klinik eingeliefert worden, die Uniklinik Erlangen. Die Ärzte, an die sie geraten ist, sind leider Hauptprotagonisten der deutschen Lebensschützer-Szene gewesen. Sie haben sie dann die hirntote Frau weiter beatmet und eine männliche Expertenrunde zusammengestellt, von der es hieß, Zitat, der verstorbenen Mutter ist die Benutzung ihres Körpers zugunsten des Kindes zumutbar. Die Eltern, die eigentlich entscheiden hätten sollen, wurden kaltgestellt. Es handle sich um einen übergesetzlichen Notstand und die Eltern hätten keinerlei Entscheidungskompetenzen. Dagegen sind die Eltern vor das Amtsgericht gezogen in Erlangen und das Erlanger Vormundschaftsgericht hat befunden, Zitat, die Tote ist eine lebenserhaltende Schutzhülle. Ihr Persönlichkeitsschutz ist dem selbstständigen Lebensrecht des ungeborenen Kindes nachgeordnet. Ein Abschalten der lebensnotwendigen Apparate ist nur durch eine Genehmigung des Gerichts möglich. Also ihr hört, das sogenannte Lebensrecht des sogenannten ungeborenen Kindes geht vor und das Lebensrecht der Frau ist nachgeordnet. Das hat das Vormundschaftsgericht Erlangen so beschlossen. Ja, fast schon glücklicherweise muss man sagen, ist dieses grausame Experiment 1992 durch spontanen Abort zu Ende gegangen. Aber für die Lebensschützer war das Experiment der Beweis, dass das ungeborene Kind, also wie Sie sagen, nicht wie ich sagen würde, also Selbstständigkeit besitzt und Beweis für ihr Verständnis von der Frau als Nährboden und Schutzhülle. Es gab eine öffentliche Diskussion, die wurde von Abtreibungsgegnern wie der Europäischen Ärzteaktion als feministisches Geschrei und hysterische Kritik dargestellt. Jetzt habt ihr mal einen kleinen Vorgeschmack in die Ideologie und Frauenbild dieser Szene bekommen. Es gibt eigentlich Frauen nur als Mutter bei den Abtreibungsgegnern, manchmal noch als Krankenschwester, aber sonst nur als Mutter. Überhaupt wird der Wesensunterschied zwischen Mann und Frau, den sie die ganze Zeit postulieren, biologisch begründet. Wenn es eine gesellschaftliche Gleichstellung von Mann und Frau geben würde, dann würden sie das für naturwidrig halten. Die bürgerliche Kleinfamilie ist für sie auch eine Naturkonstante. Die Frauen müssen ihre individuellen Interessen den Männern unterordnen. Also in dem Sinne ist es ja auch erst 15 Jahre her, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar und anzeigbar ist. Das ist durchaus den gleichen Juristen, die sich vor allem der Juristenvereinigung Lebensrecht organisieren, zu verdanken, dass es so lange gedauert hat. Abtreibende Frauen sind für sie Egoistinnen, die ihre Selbstverwirklichkeit frönen. Opfer einer Abtreibungsseuche, heißt es oft. Manchmal gibt es auch eine moralische Keule auf die Köpfe von Frauen durch Lebensschützer, indem abtreibenden Frauen psychische Dauerschäden und seelisches Leid prophezeit wird, das sogenannte Post-Abortion-Syndrom, was sie immer erfinden. Das ist medizinisch total also eine freie Erfindung, aber ich fürchte, je mehr sie Terror auf Frauen ausüben, umso näher kommen sie tatsächlich zu einem Syndrom. Die Ideologie, die da dahinter steht, hinter Gruppen, die dann hier mit Plastikembryonen und Aufblasembryo hier agitieren, ist dann noch aufs Übelste mit reaktionärer Bevölkerungspolitik, mit Nationalismus, mit Rassismus und Antisemitismus verknüpft. Also beispielsweise werden ständig die Zahlen von Abtreibungen mit der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland und den realen Geburtenziffern irgendwie gegenübergestellt. Schon 1980 hieß es bei Helmut Kohl: Wie sollen wir bei der Geburtenrate von heute in 25 Jahren unsere NATO-Verpflichtungen erfüllen? Für mich ist die Frage der Familienpolitik die zentrale Frage der staatlichen Politik. Helmut Kohl hat dann prompt eine Stiftung Mutter und Kind Schutz des ungeborenen Lebens eingerichtet mit 50 Millionen Mark. Die Lebensschutzszene meint es durchaus ernst, dass Deutschland aussterbe. Also das Entscheidende ist, dass hier eben nur weiße christliche Akademikerkinder zu fehlen scheinen. Das stimmt nämlich einfach auch nicht, dass in Deutschland so wenig Kinder geboren würden. Das ist schlichtweg nicht wahr, weil migrantische Familien eine relativ hohe Reproduktionsziffer haben. Die Szenarien vom aussterbenden deutschen Volk werden oft ergänzt von rassistischen Prophezeiungen, dass Deutschland von Ausländern überflutet und Mitteleuropa islamisch werde. Manchmal ist das Ganze aber auch verknüpft mit einem Wunsch nach elitärer Selektion. Aber noch offensichtlicher wie eine solche elitäre Selektion ist eine zutiefst antisemitische Agitation der Lebensschützer, eine Instrumentalisierung der Shoah für die Zwecke der Abtreibungsgegner. Und das, jetzt wird es fast unglaublich. Sie relativieren die singulären nationalsozialistischen Verbrechen, wo immer sie können. Aber es kommt noch schlimmer. Hardcore-Gruppen wie die Aktion Leben setzen die Shoah und Schwangerschaftsabbrüche in eins. Es geht noch schlimmer, manche Abtreibungsgegner nennen Abtreibung, ohne mit der Wimper zu zucken, Babycoast, was einige Gerichte auch legalisiert haben. Besonders ekelhaft sind die gleichnamigen Homepages. Also hier ist auch, wann lernen wir endlich aus unserer Vergangenheit, aufgeführt und dann ein Bild von gestapelten Leichen aus einem Konzentrationslager. Und dieses muss man anklicken, um weiterzukommen. Wenn man jetzt dieses Bild anklickt, gestapelte Leichen auf dem Konzentrationslager hier, dann landet man hier. Bei einem Bild, das angeblich ein abgetriebenes Embryo zeigen soll. Es gehört zu den üblichen Lügen von Lebensschützern, dass das so nicht ausschaut. Also, weil ich lange in der Gynäkologie gearbeitet habe, kann ich das sagen. Aber egal, also die Bilder sind totgeborene Kinder und Ähnliches, was dort hergenommen wird oder freigestellte Geschichten. Also jedenfalls Geburtenkontrolle und das Selbstbestimmungsrecht von Frauen werden auf die gleiche Ebene gestellt wie ein millionenfacher Mord durch Giftgas, Erschießungskommandos und die Vernichtung durch Arbeit in Vernichtungs- und Konzentrationslagern. In der katholischen Zeitung Kirchen und Leben aus den 80er Jahren des Bistums Münster wurde noch drüber hinausgegangen. Zitat: Die Nazis haben ihren Massenmord immerhin noch mit einer Ideologie versehen. Es war nicht kaltherzige Ich-Sucht wie etwa heute bei der Abtreibung. Diese Tötung aus rücksichtsloser Selbstsucht ist darum moralisch niedriger anzusehen. Auch der frühere Papst Johannes Paul II. Hat mehrfach ohne Einschränkung den Schwangerschaftsabbruch mit dem Holocaust gleichgesetzt. Übrigens ist bis heute kein einziger NS-Kriegsverbrecher oder Massenmörder in der katholischen Kirche wegen seinen Taten je exkommuniziert worden. Diese Kirchenstrafe wird aber pro forma gegen alle Medizinerinnen und Mediziner verhängt, die legal Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Der Paragraph 218, finde ich, muss als Teil der Unterdrückung von Frauen gesehen werden, weil er verhindert, dass Frauen über ihren Körper völlig uneingeschränkt selbst bestimmen können. Eine Bewegung gegen den Paragraph 218, wie sehr oft in der deutschen Sozialgeschichte, gibt es eigentlich in größerer Form heute nicht mehr. Also skandalös und bleibt es trotzdem, dass sich die Frau durch eine Abtreibung strafbar macht, finde ich, menschenunwürdig. Und wir haben das Problem, dass sich die Positionen sogenannter Lebensschützerinnen in immer mehr Bevölkerungsschichten wiederfinden und ausbreiten und eben bereits Kinder und Jugendliche beeinflussen. Oft können die Reaktionären gar nicht so an eine Debatte um Abtreibung an sich andocken, aber vielmehr an so Diskussionen um Sterbehilfe, Euthanasie, Spätabtreibung, Stammzellforschung, Familiengeld, Kinderkrippen und so weiter. Außerdem gibt es manchmal so einen Diskurs um fehlende Kinder und wachsende Überalterung der Gesellschaft, wo sie auch anknüpfen können. Eigentlich immer sind damit Appelle an Frauen impliziert, wieder mehr Kinder zu bekommen. Also eigentlich ein patriarchaler Rollback, ein Angriff auf das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Und ich finde, also linke Gruppen sollten sich Gedanken machen, wie man auch in dem Punkt wieder auf emanzipatorische Positionen kommt, wie man da auf das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung betonen kann, alternative Formen des Zusammenlebens auch wieder jungen Leuten schmackhaft machen kann, jenseits der heterosexuellen Kleinfamilie. Eine Abtreibung, so finde ich es, aus verschiedensten und legitimen Gründen getroffene Entscheidung über den eigenen Körper, mit dem eben eine Person nicht nur entscheidet, was in ihrem Körper entsteht, was in höchstem Maße von ihr abhängig ist oder auch nicht entsteht, und damit entscheidet sie natürlich über Lebensentwurf und Alltag. Abtreibung kann nämlich sagen, Biologie ist kein Schicksal. Die Person, die eine Abtreibung vornimmt, weist ganz eindeutig die sogenannte natürlich gedachte Geschlechterrolle zurück. Es gibt vielleicht eine Möglichkeit, Abtreibung und Verhütung deswegen auch zu nutzen, um also Geschlechterunterschiede noch weiter einzuebnen oder des Verquerens der Geschlechterrollen voranzutreiben. Schwangerschaftsabbrüche gehören zwar auf jeden Fall zu einem selbstbestimmten Leben dazu. Ich denke, das müssen wir auch in Zukunft deutlich machen. Und Abtreibungsgegner gehören bekämpft. Danke für eure Zuhören.